Hier im Podcast Prinzipiell Führung geht es nur einerseits um Mitarbeiterführung. Andererseits geht es um Einblicke für ein besseres Miteinander in Beziehungen und Gesellschaft. Und ebenso um relevante Informationen und Zusammenhänge für Ihr ganz persönliches Leben.
Ich grüße Sie und heiße Sie herzlich willkommen zur 26. Episode mit dem Titel Fremdbild, Projektion, Trauma. Nachdem ich Ihnen in den letzten Episoden erste verbale Werkzeuge vorgestellt habe, kommt in dieser Episode mal wieder ein Werkzeug zum Denken und zum Wahrnehmen. Denn erst durch die Wahrnehmung entsteht Bewusstsein und daraufhin durch das Nachdenken kann Erkenntnis entstehen. Ich greife auf das zurück, was Sie bereits kennen. Das Selbstbild ist das Bild, was wir uns von uns selber machen. Oder anders ausgedrückt, das Selbstbild ist die Geschichte, die wir uns über uns selbst erzählen. Insofern ist das Fremdbild das Bild, das wir uns über unser jeweiliges Gegenüber machen, ist das Fremdbild die Geschichte, die wir uns über unser Gegenüber erzählen. Da wir aber alle, wie das Johari-Fenster zeigt, über einen blinden Fleck und über eine private Person verfügen, ist die Chance, dass wir von anderen genau so gesehen werden, wie wir uns selber sehen, eher gering. Ebenso klein ist die Chance, dass wir andere so sehen, wie sie wirklich sind, und ebenso unwahrscheinlich ist, dass wir sie so sehen, wie sie sich selber sehen. Allein dieser durch das Johari-Fenster visualisierte, zumeist unbewusste Zusammenhang sorgt für ordentlich Sprengstoff in unserer hochkomplexen Welt. Tendenziell wirken, wie Sie bereits wissen, mindestens drei Aspekte verbindend. Wenn uns andere freundlich begegnen, wenn sie unsere Erwartungen erfüllen und wenn sie unser Selbstbild bestätigen. Das bezieht sich natürlich auf beide Richtungen. Einmal auf unsere Wahrnehmung, das andere Mal auf unseren Ausdruck, sprich auf die Wahrnehmung der anderen. Das Gegenteil dieser drei Aspekte, Unfreundlichkeit, zu hohe Erwartungen und ein Nichterkennen des Selbstbildes, wirkt entsprechend trennend. Ebenso kann man vereinfacht sagen, wenn jemand unsere Erwartungen erfüllt, dann begegnet er uns freundlich und bestätigt unser Selbstbild. Umgekehrt natürlich ist das genauso. Wenn unsere Erwartungen erfüllt werden, sind Beziehungen leicht zu leben. Dann sind nämlich die Beziehungen Ist-du-Freund-Beziehungen. Wenn allerdings die eine oder andere Erwartung nicht erfüllt wird, kann es ganz einfach quasi wie von selbst zu Ist-du-Feind-Beziehungen führen. Und dann, das wissen Sie, stoßen wir auf mehr Sachprobleme, als eigentlich nötig wären. Nun verfügt so ein System von Erwartungen naturgemäß nicht nur über eine, sondern wie gesagt über zwei Richtungen. Sie haben also stets, wenn Sie es mit einem anderen zu tun haben, ein Bild von ihm, ein Fremdbild von ihm in Ihrem Kopf. Der, mit dem Sie zu tun haben, hat sich auch zumeist ganz unbewusst ein Bild von Ihnen gemacht. Wie kann man das sich so vorstellen, damit diese Komplexität, dieses System, diese Wechselwirkungen griffig und verständlich werden? Gehen wir dazu ins Zirkuszelt, in Ihr Zirkuszelt. Hier schwebt über allem Ihr Heiligtum, Ihr Selbstbild. Wenn Sie nun jemandem begegnen oder auch nur an ihn denken, taucht zunächst auf dem Bildschirm in Ihrer Manege ein Bild des anderen auf. Das ist das kleine Fremdbild. Das kann aus vielerlei Gründen nicht das Bild sein, was dem Selbstbild des anderen entspricht. Denn zum einen haben wir das Johari-Fenster, das allein schon zeigt, dass deckungsgleiche Bilder eigentlich gar nicht vorkommen können. Erst recht nicht bei beiden. Hinzu kommt der Prozess unserer Wahrnehmung. Nur etwa 10% von dem, was auf der Netzhaut ankommt, wird's ins Sehzentrum, also auf den kleinen Bildschirm in der Manege, weitergeleitet. Dort sind diese vom Urmenschen ausgewählten 10%, aber nicht die 100%, die wir dort bewusst wahrnehmen, sondern bleiben 10%, die von Informationen von ihren Rängen, die ebenfalls vom Urmenschen, dem Regisseur im Zirkuszelt, so vervollständigt werden, dass ihnen das Bild, das vom anderen in ihnen auftaucht, als schlüssig erscheint. Selbstverständlich nehmen die Humphrey-Zwillinge wie immer maßgeblichen Einfluss darauf. So kommen also 90% von dem, was auf dem kleinen Bildschirm in der Manege ankommt, gar nicht von der Außenwelt. Dieses kleine Fremdbild auf dem Bildschirm in ihrer Manege kann allerdings, je nachdem, welchen Eindruck der andere bei ihnen hinterlässt oder wie wichtig ihnen seine Kooperation mit ihm erscheint, auch als großes Fremdbild in Form eines weiteren Akteurs in ihrer Manege auftreten. Wenn das so ist, dann steht dieses große Fremdbild ihrem Selbstbild gegenüber. Dabei ist es zunächst gleichgültig, ob sie ihm wirklich begegnen, den anderen Menschen, oder ob sie nur an ihn denken. Der Effekt ist nämlich oft der gleiche. Weil unser Gehirn nämlich nicht in der Lage ist zu unterscheiden, ob wir etwas wirklich erleben oder ob wir uns die Begegnung nur lebendig und plastisch vorstellen. Klären wir, welche Möglichkeiten der Beziehung daraufhin in ihrer Manege möglich sind. Die erste Frage, die sich bei Begegnungen stellt, ist die Urmensch-Frage. Wie stehe ich zu dir und wie, glaube ich, stehst du zu mir? Was dabei rauskommt, wird mit von den Humphrey-Zwillingen bestimmt. Denn die zweite Hälfte der Frage beinhaltet, wie glaube ich? Und für genau diesen Glauben, für unsere Überzeugungen, stehen die zwei in unserem Zirkuszelt. Das Ergebnis kann nur ist du Freund oder ist du Feind sein. Und im Zweifel, sie wissen schon, Feind aus Sicherheitsgründen. In beiden Fällen kann man den anderen zusätzlich für größer oder kleiner, für mächtiger oder schwächer halten. Außer man ist in der einzig erweiternden Beziehungsüberzeugung, der einzigen, die für Führungskräfte und auch Menschen, die ansonsten erfolgreich sein wollen, weil sie ja auch führen müssen, Sinn macht. Das ist die sichere Haltung. Wir sagen auch OK-Quadrat dazu oder Augenhöhe. Da diese sichere Haltung aber sehr wahrscheinlich auch bei Ihnen die Ausnahme darstellt, ergeben sich mindestens 4 Möglichkeiten innerhalb Ihres Zirkuszeltes. Denn Sie wissen, alles ist relativ. Alles bezieht sich immer auf etwas anderes. Bei unserer Betrachtung hier beziehen wir den anderen, das Gegenüber, immer zunächst auf uns selbst. Zum leichteren Verständnis stellen Sie sich bitte den anderen innerhalb Ihrer Manege bezogen auf Ihr Selbstbild tatsächlich bildlich vor. In dem ersten von 4 Szenarien gehen wir davon aus, dass eine Ist-du-Freund-Beziehung besteht und das Fremdbild des anderen in Ihrem Zirkuszelt größer und somit mächtiger als Ihr eigenes Selbstbild ist oder wirkt. Toll, was dieser mir wohlwollend gesonnene, von mir als wichtigen und wertvollen, von seinem Status her höher stehenden Mensch, mein Gegenüber, alles kann und beziehungsweise oder was er für mich tut. Wenn das so ist, fühlen wir uns wohl, vielleicht sogar geborgen. Die zweite Möglichkeit. Wir haben wieder eine Ist-du-Freund-Beziehung, diesmal ist aber das eigene Selbstbild größer als das Fremdbild. Das ist auch sehr angenehm, weil man sich dann meist überlegen fühlt, Sympathie spürt und keine Angst empfindet. Vielleicht bildet sich auch ein Gefühl der eigenen Größe, ein Gefühl der sympathischen Überlegenheit aus, wie es in einer Vater- oder Mutterrolle geschieht. Das waren die beiden relativ problemlosen Begegnungen von Selbst- und Fremdbild. Relativ deshalb, weil auch bei Ist-du-Freund-Haltungen Projektionen auftreten können, die behindernd wirken. Was ich unter Projektion verstehe und wie sie wirken, erfahren Sie gleich. Nun aber wird es wichtiger, weil es kritischer wird. Als dritte Möglichkeit stelle ich erstmal vor die Ist-du-Feind-Haltung und das Fremdbild ist größer als das eigene Selbstbild. Sie fühlen sich also kleiner, minderwertiger als das Gegenüber. Alles, was dieses Gegenüber nun sagt oder tut, meint es, zumindest interpretiert man das dann so, gegen sie. Da kommt man schon mal leicht zu einem hilflosen Gefühl, vielleicht auch zu einem Gefühl des Ausgeliefertseins und der Ohnmacht. Recht schnell kann sich bei Begegnungen, bei denen uns naturgemäß noch die Erfahrung mit dem anderen fehlt, diese Relation einstellen. Recht schnell deshalb, weil sie wissen, im Zweifel immer ist du Feind. Ebenso kann sich auch aus einer Ist-du-Freund-Haltung diese Relation einstellen, wenn ihr Urmensch meint, dass der andere sich gerade feindlich verhält oder denkt, dass sie sich feindlich verhalten. Und das kann, wie Sie wissen, jederzeit geschehen. Wie wird sich dieser Umschwung von Ist-du-Freund zu Ist-du-Feind oder, wenn uns jemand direkt als Ist-du-Feind erscheint, der uns mächtiger vorkommt, als man sich selbst einschätzt, auswirken? Humphreys Bruder wird alles dafür tun, um auf dem großen Flachbildschirm den Fokus auf das zu legen, was seine Annahmen, die des Ist-du-Feindes, bestätigen. Da das aber nur rund 10% sind von dem, was im Sehzentrum ankommt, füllt er es mit weiteren dazu passenden Gedanken und Assoziationen auf. Wir fühlen uns minderwertig und haben Angst. Da bleiben drei Möglichkeiten: Angriff, Flucht oder Starre. Das ist das, was ich unter Projektion verstehe. Bildlich ausgedrückt, Urmensch und Humphreys ominöser Bruder werfen mittels eines Projektors ein selbstgemachtes Bild aus Erinnerungen, Annahmen, Assoziationen und Erwartungen auf den kleinen Bildschirm. Allein deshalb, weil das kleine Fremdbild, das da nun entstanden ist, Angst erregt, wird es zum großen Fremdbild, das allerdings ebenso vom Projektor bestrahlt wird. Da ist es selbstredend, dass dieses Fremdbild nahezu gar nichts mehr mit dem eigentlichen Gegenüber zu tun haben muss. Der andere kann sogar durch die Projektion bis zur Unkenntlichkeit entstellt werden. Kennen Sie das auch? Sie treffen jemanden, den Sie noch nie gesehen haben, den Sie gar nicht kennen können. Irgendetwas erinnert Sie allerdings bei diesem Menschen an jemanden aus Ihrer Vergangenheit. Wenn Sie das merken, ist er schon mal sehr, sehr gut. Denn meistens merken wir es nicht, weil wir so viele Informationen zu anderen Menschen auf den Rängen gespeichert haben, so viele Gedanken über sie, dass es das Bewusstsein und den kleinen Professor einfach überfordern würde, wenn das alles parat wäre. Jedenfalls, dieser für Sie bisher Unbekannte erinnert Sie an jemand anderen. Falls dieser andere aus Ihrer Vergangenheit jemand ist, den Sie mögen, vielleicht sogar lieben, hat der Neue es einfach. Denn ganz automatisch schreiben Sie ihm dann positive Aspekte, und zwar die des anderen aus der Vergangenheit, zu. Er hat dann also einen Vertrauensvorschuss, einen Sympathievorschuss. Das allerdings kann auch durch bewusste Manipulation hervorgerufen werden. Falls er sie jedoch an einen Ist-Du-Feind oder an einen echten Feind erinnert, wird der Neue es nicht leicht haben, denn sie werden weit vorsichtiger und misstrauischer ihm gegenüber sein, als es eigentlich erforderlich wäre. Ich versuche mich mal an einem Beispiel. Nehmen wir Mickey Maus und einen der Panzerknacker. Zumindest die Figuren, die ich aus meiner Kindheit kenne, denn ich bin bei Mickey Maus, muss ich gestehen, nicht auf dem aktuellen Stand. Zusammengefasst ist mein Stand der: Mickey ist freundlich, nett, hilfsbereit, treu. Die Panzerknacker hingegen verschlagen, nicht vertrauenswürdig und geldgeil. Nehmen wir an, Sie hätten vor vielen Jahren einschneidende, negativ von Ihnen gedeutete Erlebnisse mit einem Mickey-Maus-Menschen gemacht, der sich wie ein Panzerknacker verhalten hat. Nun begegnet Ihnen wieder ein Mensch, der Sie an Mickey Maus erinnert. Sofort wird Ihr Urmensch die alten Erfahrungen mit dem entsprechenden, vollständigen Szenario mittels eines Projektors wieder im Zelt erscheinen lassen. Das fühlt sich nicht gut an für Sie. Der andere, neue, Ihnen unbekannte Mickey-Maus-Mensch wird es allerdings aufgrund Ihrer einschneidenden Erfahrungen mit dem alten Mickey-Maus-Menschen, der sich wie ein Panzerknacker verhielt, nicht leicht haben können. Denn er kann dann nicht mehr unvoreingenommen wahrgenommen werden. Es wird nämlich über seine Erscheinung in ihrem Zirkuszelt mittels eines Projektors ein Bild aus der Vergangenheit auf ihn gelegt. Beide Bilder werden sich mehr oder weniger miteinander vermischen. Oder das reale Bild des anderen wird derart überlagert, dass man es selber gar nicht mehr mitbekommt. Solche Projektionen sind noch drastischer, wenn traumatische Erfahrungen mit anderen Menschen gemacht worden sind und Fremde einen an diese Menschen erinnern. Um das zu verdeutlichen, nutzen wir, wie wir das eigentlich immer tun, die Erkenntnisse aus der modernen Hirnforschung. Aber was jetzt heute neu ist, wir betrachten zunächst nun, und das ist wirklich nur ausnahmsweise mal so, unser biologisches Gehirn. Traumatische Erfahrungen sind in den sogenannten Mandelkernen oder auch Amygdalen genannt gespeichert. Diese Mandelkerne befinden sich recht tief im sogenannten limbischen System. Das limbische System ist ein entwicklungsgeschichtlich recht alter Teil des menschlichen Gehirns. Dabei muss man wissen, dass entwicklungsgeschichtlich ältere Teile des Gehirns viel mehr Einfluss auf uns nehmen als entwicklungsgeschichtlich jüngere Teile. Das kennen Sie bereits vom Urmenschen, dem Scheinwerfer des Bewusstseins und dem kleinen Professor. Denn wer verfügt über mehr Macht? Natürlich, der entwicklungsgeschichtlich viel, viel ältere Urmensch. Das limbische System ist übrigens bei allen anderen Säugetieren, wie beispielsweise Hunden, Katzen, Pferden, ebenfalls vorhanden. Es ist sogar strukturell identisch mit unserem, dem menschlichen limbischen System. Hier sind die für das Überleben von Säugetieren nämlich entscheidenden Gefühle und Emotionen zu Hause. Man nimmt an, dass wir uns mit unseren Haustieren aufgrund der Ähnlichkeit dieser tiefen Hirnstrukturen emotional auch so gut verstehen. Tief in dieser Struktur des limbischen Systems befinden sich die Mandelkerne. Sie dienen dazu, traumatische Erlebnisse zu speichern und vom Rest des Hirns zu isolieren. Das hat den Nutzen, dass traumatische Erlebnisse uns in unserem Alltag nicht behindern. Denn die werden so gespeichert, dass wir uns zumeist gar nicht bewusst an sie erinnern können. Diese Mandelkerne sind im Zirkuszelt verschlossene Truhen, die im Dunkeln unterhalb der Ränge stehen. Hier sind die Erinnerungen drin, die einfach zu furchtbar sind, als dass wir nochmals an sie denken sollten. Denn würden wir es tun, wären wir entweder wie gelähmt oder extrem aggressiv oder bekämen Panik und würden vielleicht ziellos wegrennen. Der Urmensch hat sie nicht auf die Ränge gelegt, damit niemand, kein Zuschauer und auch kein Akteur im Zelt drankommt und versehentlich die gerade beschriebenen Reaktionen auslösen kann. Denn das würde sie unter Umständen im Alltag am Überleben hindern. Aber wenn ein ganz bestimmter Reiz, einer, der an einen Aspekt der in der Kiste gelagerten, furchtbaren, traumatischen Erlebnisse erinnert, springt die Kiste auf und wir befinden uns in der vor langem erlebten, für den Scheinwerfer des Bewusstseins normalerweise gar nicht mehr zugänglichen Situation. Es ist dann so, dass im Zirkuszelt ein giftiger Nebel durch die Ritzen in den Rängen und zwischen den Zuschauern hochwabbert, der uns dann emotional überflutet und unter Umständen auch nicht mehr vom Licht des Bewusstseins durchdrungen werden kann. Ich hoffe nicht, dass Sie so etwas persönlich kennen. Denn falls doch, werden Sie, falls so ein Trauma ausgelöst, man sagt getriggert wird, womöglich zittern, schwitzen, innerlich zusammenbrechen, erneut grässliche, sie überschwemmende Angst erleben und kopflos, ganz ohne Professor, wie vielleicht eine Art Roboter, fremdgesteuert reagieren. Allerdings, einige von uns kennen das. Ich mache ein Beispiel. Jemand wurde als Jugendlicher bei einem Erdbeben verschüttet und erst nach mehreren Tagen gefunden. Während dieser Zeit hatte er Todesangst. Während dieser Zeit hatte er den absoluten Horror erlebt. Nun, viele Jahre oder Jahrzehnte später hört dieser Überlebende ein tiefes Grollen, das ihn an das Erdbeben erinnert. Sofort werden nur durch diesen einen Aspekt, diesen einen Reiz, die Mandelkerne, also eine der verstaubten Kisten im Zirkuszelt, aufgesprengt und versetzt alle, Urmensch, Professor, Vertrauenspflanze, Zuschauer, Motivation und Frust, das Heiligtum und selbst die Humphreys in Angst und Schrecken. In der äußeren Welt war es vielleicht nur ein tief fliegendes, beschleunigendes Verkehrsflugzeug. In seiner inneren Welt allerdings triggerte dieses Geräusch ein tagelanges, lebensbedrohliches Horrorszenario, das er nun erneut durchlebt. Übrigens, solche traumatischen Erlebnisse können, davon gehen einige Psychologen und auch ich aus, über Generationen vererbt werden. Das heißt, es gibt Menschen, die persönlich nie solch ein traumatisierendes Erlebnis im eigenen Leben ertragen mussten und trotzdem getriggert werden können, weil es ein Eltern- oder Großelternteil erlebt hat. Traumatische Erlebnisse können natürlich nicht nur durch Umwelteinflüsse, sondern auch durch andere Menschen, gleich hier als Täter bezeichnet, herbeigeführt worden sein. Wenn das so ist, wird es bei Begegnungen mit Menschen, die an den Täter erinnern, womöglich nur durch einen einzigen, winzigen Aspekt sehr, sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich, den neuen Menschen als solchen zu erkennen und ein Fremdbild zu generieren, das wirklichkeitsnah ist. All das muss Ihnen gar nicht selbst so ergehen. Es kann aber sein, dass Sie genau das im anderen hervorrufen, im anderen triggern. Ich erzähle Ihnen das, damit Sie im Falle eines Falles ein entsprechendes Verständnis für Ihr Gegenüber aufbringen können und es nicht persönlich nehmen. Denn der andere, der von Ihnen ganz unbeabsichtigt getriggert worden ist, wird kaum eine Chance haben, Sie so zu sehen, wie Sie sind, nichtmals annähernd. Und seien Sie sich sicher, er hat gewiss eine positive Absicht damit und auch er gibt in diesem Moment das Beste, was er in diesem Moment geben kann. Wir sind gerade, um das Wichtigste zusammenzufassen, bei einer Begegnung mit einem neuen Menschen, der Ihnen mächtiger erscheint, aber von Ihnen als Ist-du-Feind geschlussfolgert wird. Hier kann das Phänomen der Projektion auftauchen. Heißt, Sie schreiben dem anderen ganz automatisch, also unbewusst, negative Eigenschaften zu, über die er gar nicht verfügen muss. Andererseits kann das mit der Projektion auch geschehen, wenn wir eine Begegnung haben und den anderen als Ist-du-Freund einschätzen, weil er uns an jemanden erinnert, mit dem wir gute Erfahrungen gemacht haben. Auch hier wird projiziert. Auch dann wird von den Humphrey-Zwillingen der Projektor angeschmissen und ein Bild über den anderen auf dem Bildschirm und über das große Fremdbild in der Manege gelegt. Das, was dabei rauskommt, kann naturgemäß ebenfalls weit, weit von der Wirklichkeit entfernt sein und macht unsere Beziehungen schwierig, weil man vielleicht etwas vom anderen erwartet, was er gar nicht leisten kann. Und Sie wissen bereits, berechtigtes Vertrauen ist die Voraussetzung für Erfolg. Und wenn unsere Erwartungen nicht erfüllt sind, schwindet das Vertrauen und der Erfolg ist so gut wie ausgeschlossen. Übrigens, allein der Geruch eines Menschen beeinflusst unsere Beziehung zu ihm wesentlich. Denn der Geruchssinn ist unser entwicklungsgeschichtlich ältester Sinn. Er sitzt dementsprechend im entwicklungsgeschichtlich ältesten Teil unseres Gehirns und übt somit einen sehr, sehr starken, unbewussten Einfluss auf uns aus. Hinzu kommt dabei, dass wir den Geruch des anderen gar nicht bewusst registrieren müssen. Sie kennen das ja von dem Ausspruch, wir können uns nicht riechen. Da nutzt dann auch keine positiven sachlichen Fakten, denn der Urmensch entscheidet über Freund und Feind in seinem Sinne und nicht der Intellekt. Sie merken, je mehr Emotionen in uns sind, desto stärker wird unsere Wahrnehmung gefiltert, verzerrt und von uns selbst mit unseren Emotionen, Erfahrungen und Überzeugungen überlagert. Zu Emotionen, Gefühlen, was bedeutet und welche Informationen sie uns zur Verfügung stellen, werde ich mehr erzählen, wenn wir beim neuronalen Vierschritt sind. Doch zuvor benötigen wir noch weitere Grundlagen. Glaube und Emotion, davon können wir zunächst einmal ausgehen, machen blind. Nun muss ich Ihnen aber noch die vierte Möglichkeit bei der Begegnung vorstellen. Diese vierte Möglichkeit ist, wir schätzen den anderen als Ist-du-Feind ein, aber das Fremdbild, was sie sich vom anderen machen, ist kleiner, minderwertiger als ihr Selbstbild. Vor einem Feind, der schwächer ist, braucht man aber keine Angst zu haben. Allerdings, Sie wissen, das Fremdbild ist nur ein Bild, ist nur eine Geschichte, die Sie sich über den anderen erzählen. Die muss gar nicht stimmen, das zum einen. Aber wenn man annimmt, sie stimmt, dann kann es leicht geschehen, dass man sich über den anderen stellt und in welcher Form auch immer diesen noch kleiner macht. Das wird unter Umständen vom anderen nicht gern gesehen und er wird irgendetwas, wenn nicht direkt, dann hintenrum gegen sie unternehmen. Aber es kann auch sein, dass er sie meidet oder ganz einfach still in ihrer Gegenwart ist. Wie immer werden wir auch hier projizieren, sie und der andere. Im Allgemeinen spricht man vom Abgleich des Selbst- und Fremdbildes. Denn manch einer reflektiert sein Verhalten nur wenig oder gar nicht, heißt, er nimmt sich selbst nur unklar wahr und geht nicht in die vermutete Perspektive seines Gegenübers. Das kann nur zu Konflikten führen. Deshalb ist es für ein konstruktives Miteinander hilfreich, Selbstbild und Fremdbild zu synchronisieren oder aber ein besseres Fremdbild im anderen zu erzeugen als das, was er bisher von Ihnen in seinem Kopf hatte. Das ist eine Grundlage für den Erfolg. Wenn dann noch Ist-du-Freund ist, dann dann ist Vertrauen da und dann haben wir tatsächlich eine stabile Grundlage für den Erfolg. Was kann bei diesem Erfolg helfen? Natürlich erweiternde Überzeugungen. Okay-Quadrat, also ich halte mich für einen wichtigen und wertvollen Menschen und Sie auch, natürlich aus Ihrer Perspektive gedacht und gesprochen. Es geht darum, Mensch und Verhalten zu trennen, zu erkennen, dass jedes Verhalten, aber wirklich jedes Verhalten, eine positive Absicht besitzt und dass jeder in dem Moment, wenn er etwas tut, das Beste gibt, was er in diesem Moment geben kann, dass aber auch niemand Opfer ist, zumindest dann nicht, wenn es um die Ebene des Geistes, wenn es um Noos geht. Was hilft noch? Darüber hinaus hilft der gerade schon erwähnte Wechsel der Perspektive, und zwar intellektuell und emotional. Wie man das genau wirkungsvoll tun kann, erfahren Sie beim gerade schon erwähnten neuronalen Vierschritt. Erfahren Sie dann, wenn es auch darum geht, Menschen zu lesen. Und auch dann, wenn wir zur Körpersprache kommen. Denn mit den geeigneten Modellen und Werkzeugen ist viel mehr möglich, als ohne die Kenntnis über die hier vorgestellten Zusammenhänge überhaupt möglich wäre.
Prinzipiell Führung. Zusammenfassung.
Neben dem Selbstbild, dem Heiligtum in unserem Zirkuszelt, taucht dort mehr oder weniger einflussreich entweder auf dem Bildschirm in der Manege oder bei intensiven Begegnungen, sei es gedanklich oder real, das Bild des Gegenübers in unserer Manege auf. Dieses Fremdbild ist gemäß der Funktionsweise unserer Wahrnehmung natürlich nicht identisch mit dem anderen. Das geht allerdings auch den anderen so, wenn die sie wahrnehmen. Je größer die Abweichung zwischen dem Bild, was ich mir von mir mache, und dem Bild, das andere von mir im Kopf haben, desto problematischer ist die Beziehung. Bei Ist-du-Freund-Beziehungen ist das zumindest am Anfang nicht dramatisch. Das kann es allerdings werden, unter anderem dann, wenn die zu hohen Erwartungen vom anderen enttäuscht werden. Grundsätzlich häufen sich die Probleme, wenn eine Ist-du-Feindhaltung im Spiel ist. Als neues Requisit im Zirkuszelt haben Sie gerade einen Projektor kennengelernt. Der steht am Rand der Manege. Damit sind die Humphrey-Zwillinge in der Lage, allem, was im Zelt auftaucht, ein anderes Gesicht, eine andere Erscheinung zu geben. Der andere, das Fremdbild des anderen, dient dann einfach nur als eine Art Leinwand, als Projektionsfläche. So sehen manche überall Täter und Opfer, andere jedoch nur selbstverantwortliche, wichtige und wertvolle Menschen. Die Fragen, die man sich dann stellen kann, sind: Wozu dient das eine und wozu dient das andere? Oder was sind die Folgen, wenn ich in einer Dramawelt lebe? Und was sind die Folgen, wenn ich in einer liebevollen Welt lebe? Wie werde ich mich selbst in einer Dramawelt verhalten? Wie werde ich mich verhalten, wenn ich mich in einer liebevollen Welt befinde? Und Sie merken, alles, wirklich alles beginnt im Kopf. Wir projizieren und diese Projektionen werden umso überzeugender, umso mehr Gefühle im Spiel sind. Der krasseste Fall dieser Gefühle, dieser Emotionen, auch den Unterschied zwischen Emotionen und Gefühlen, werde ich beim neuronalen Vierschritt deutlich machen, sind Traumata. Ein Trauma ist ein als lebensbedrohlich gedeutetes Erlebnis, das so einschneidend, so furchtbar ist, dass der Urmensch entscheidet, es ist besser, wenn wir uns damit nicht weiter belasten. Allerdings sind die Traumata durch diese Entscheidung des Urmenschen nicht weg. Sie liegen in unserem Zirkuszeltmodell in staubigen Kisten im Dunkel unterhalb der Ränge. Normalerweise sind diese Kisten, die für die Mandelkerne im biologischen Gehirn stehen, verschlossen. Sie öffnen sich allerdings schlagartig, sie springen quasi auf, wenn wir etwas erleben, was uns an das Trauma, das schlimme Erleben erinnert. Das kann ein Ereignis in der Umwelt sein, eine schlimme eigene Erfahrung oder eine, die durch einen anderen Menschen hervorgerufen worden ist. Mit dieser Vorbereitung komme ich in der nächsten Episode zu einem Thema, das mit dem persönlichen Erfolg zu tun hat, zur Karriere und was Sie klugerweise berücksichtigen können, wenn Ihnen eine Karriere vorschwebt. Falls Sie keine Karriere machen wollen oder diese schon hinter sich haben, halte ich den Inhalt dennoch auch für Sie relevant, weil ich zum einen die kommende Episode gemäß der Führungsprinzipien strukturieren und zum anderen, weil Sie etwas erfahren werden, was auch für Menschen, die keine Karriere machen wollen oder sie bereits abgeschlossen haben, hilfreich sein kann. Für heute aber erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Wünsche alles Liebe. Machen Sie es gut. Ihr Klaus Goldbeck.